Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche haben wir die vierte Sabbatschul-Betrachtung. Auch dieses Mal wollen wir über das Thema Leid nachdenken, aber wir wollen heute einen Blick auf das Gesicht des Goldschmieds wagen. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie näher zu diesem Goldschmied zieht.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserem Gespräch zur Sabbatschule. Wer ist hier mit mir in der Runde? Ich fange da rechts von mir an, Luise Schneeweiß, Heinz Scheidinger, links von mir Yvonne Seidel und René Gehring. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir wollen über dein Wort nachdenken. Wir wollen über Bibeltexte nachdenken, die etwas mit unserer Charakterbildung zu tun haben. Wir wollen dich bitten, wirke durch deinen Heiligen Geist jetzt an uns und an allen, die uns zuhören. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Ich habe eine erste Frage, bevor wir den ersten Bibeltext lesen. Was ist ein Charakter? Gebt mir eine ganz kurze Definition. Was ist ein Charakter?
Von Begriff her hat das, glaube ich, was mit einem Siegelabdruck zu tun. Aber das weißt du vielleicht besser.
Das hat was mit der Prägung zu tun. Das stimmt. Ja, das ist so die ursprüngliche Bedeutung gewesen. Also das, was uns ausmacht, geprägt hat in der Vergangenheit.
Das heißt aber auch, dass es sich verändern kann.
Ja.
Weil wir ja vom Leben geprägt werden.
Vielleicht ein anderer Begriff, der gut bekannt ist, Persönlichkeit. Auch wenn das Ganze nicht ganz deckungsgleich ist, wir verwenden es häufig austauschbar. Also es geht um das Wesen einer Person, wie sich eine Person einfach in verschiedensten Lebensumständen verhält, wie sie gestrickt ist, wie sie geprägt ist, welche Form der Charakter, also das Wesen der Person hat.
Also, dass Charakter etwas Veränderliches, zumindest teilweise ist, da sind wir uns sicher einig. Ich habe nachgeschaut im Internet, welche Kurzdefinition dort gegeben wird. Da sagen sie, das sind ererbte und erworbene Eigenschaften. Die Ererbten, naja, da können wir nicht viel dafür, aber bei den erworbenen Eigenschaften, da sind wir natürlich mit gefordert, hier auch einen guten Charakter im Sinne Gottes zu entwickeln.
Ja, ich unterscheide immer zwischen Temperament und Charakter. Mhm. Temperament ist etwas, wofür wir alle nicht können, das ist uns sozusagen angeboren. Das ist eine Genmischung, das sind unsere Temperamente. Aber was dann während unseres Lebens daraus wird, durch die Ethik, der wir folgen, durch die Art von Einstellung, die wir pflegen und uns weiter auch entwickeln. Das ist dann das, was wir Charakter nennen. Und dafür sind wir mitverantwortlich, was da mit uns passiert bei der Charakterbildung.
Schlag doch mit mir Römer Kapitel 8 auf. Das ist der erste Vers, den wir heute lesen wollen. Römer 8, Vers 29. Wer ist so lieb und liest uns das? Luise, darf ich dich gleich bitten? Römer 8, Vers 29.
Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Meine Frage ist jetzt, warum formuliert Paulus genau diese Worte, so wie er es macht? Was ist so sein Gedankengang? Was steckt er dahinter in seinem Denken?
Bitte. Also es geht ja hier um die Erlösten, nicht im Sinne von Vorherbestimmung, dass die nicht mehr frei entscheiden können, wenn man den Zusammenhang anschaut. Und der Zustand, den die Menschen einmal hatten, war, dass sie im Bilde Gottes waren, dass sie sehr gut waren. Und es scheint mir so ein Ziel zu sein, dass man wieder in diesen Zustand zurückgeführt wird, den wir verloren haben durch die Sünde.
Also Bild Gottes am Anfang bei der Schöpfung. Also ich vermute, dass Paulus da sehr wohl an 1. Mose 1, Vers 27 gedacht hat. Im Griechischen steht da das Wort Eikon, die Ikone, Bild. Ja? Und in der griechischen Fassung von 1. Mose 1, 27 steht das gleiche Wort. Also ich vermute, dass dieser Gedanke da in seinem Hinterkopf schwebt.
Wenn ich mir den Kontext anschaue hier, Vers 28, 29, 30, nur das, der direkte Zusammenhang wird schon deutlich, dass er in unserem Leben offenbar alles so gestaltet, dass es uns, Vers 28, zum Besten dient, in dem Sinne aber, dass es unseren Charakter maßgeblich formt. Das heißt, es mögen uns Dinge begegnen, das ist ja auch das Thema der Lektion in diesem Quartal, die nicht angenehm für uns sind. Wir würden vielleicht sagen, was soll daran jetzt bitte schön gut sein? Aber es dient, Vers 29, Vers 30, dass wir so verändert werden, dass wir in sein Bild wieder zurückkommen. Und das ist schon sehr tröstlich auch zu wissen. Manches Mal ist vielleicht auf dieser Erde etwas nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und doch dürfen wir wissen, Gott führt alles zu diesem einen großen Ziel hin. Und wenn wir am Ende dann sehen, wie ähnlich wir ihm geworden sind, glaube ich, werden wir alle sagen, das war es wert. Mhm.
Ja, was meint denn das jetzt? Wir sprechen manchmal davon, das Bild oder Ebenbild Gottes. Hier steht das Bild seines Sohnes, also Jesus Christus. Was bedeutet das? Was meint das?
Ich erinnere mich an eine Stelle im Buch Erziehung, die wird zwar in der Lektion nicht erwähnt, aber sie kommt mir, nämlich, dass sozusagen wir, wenn wir verstehen wollen, was Gott da tut, begreifen müssen, dass wir sozusagen aus seiner Hand als Geschöpfe hervorgegangen sind, dann sollten wir bedenken, dass das zu einem Fall geführt hat und dass um diesen Fall aufzulösen, Christus kommen musste, für uns sterben musste, auferstehen musste, damit Gott am Ende, weil er durch Christus uns erlöst hat, sein ursprüngliches Ziel, das er bei der Schöpfung hatte, doch verwirklichen kann. Also das ist ein etwas komplexerer Gedanke, aber der scheint mir hier rauszukommen, wenn ich auch diesen Kontext sehe von 28 bis 30. Es geht um die Frage, es passiert viel im Leben, wir wissen nicht, warum es uns passiert, und er sagt, macht euch keine Sorgen. Wenn Gott euch berufen hat, dann passiert es euch nicht umsonst. Und dann sagt er, es ist so, dass wir dem Ebenbild Gottes eben wieder gleich werden wollen. Es wird repariert, wir kommen wieder an die Stelle. Und dann sagt er auch in 30, dass es einfach ganz normal ist. Wenn Gott dich ausgesucht hat, dann beruft er dich, macht dich gerecht, macht er dich herrlich. Das heißt, du durchlebst sozusagen die Rechtfertigung, Gott nimmt dich rein in die Heiligung und damit macht er dich dem Ebenbild seines Sohnes gleich. Also die Gedanken sind hier sehr ähnlich.
Das sind ja diese drei Schritte der Erlösung. Ja. Die Rechtfertigung, die Heiligung und zum Schluss im Vers 30 sagt er Verherrlichung. Ja. Das ist dann die Erfüllung, wenn die Erlösung perfekt ist.
Mhm. Es ist auch eine Familiensprache. Also wir werden dann, der ist der Erstgeborene und viele Brüder, das heißt, wir werden auch eingegliedert in eine Familie. Und diese Familienähnlichkeit macht uns dann, haben wir eine Gemeinsamkeit mit Jesus.
Schon vorher im
Kapitel 8. Auch erkennbar als Christen. Ja?
Schon vorher im Kapitel 8 spricht er ja, der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und da ist eben diese Sprache der Familie da. Bitte.
Ja, eigentlich ist das wirklich ein ganz ein großartiges Ziel, die Gottähnlichkeit. Davon sprechen wir ja immer. Du hast gefragt, was heißt das eigentlich? Das war doch das, womit der Teufel die Eva eigentlich versucht hat und damals gesagt hat, willst du nicht so sein wie Gott, dann nimm diese Frucht, dann kannst du so sein wie Gott. Sie waren es ja schon, sie waren ja in Gottes
Ebenbild geschaffen. Genau.
Aber dieser falsche Hang, der ist doch bis heute geblieben und in unserer Zeit noch stärker als je zuvor, sei dein eigener Gott, du kannst den Ton angeben, du kannst bestimmen, wie du werden möchtest, horch in dich hinein und werde das, was in dir steckt und so. Ja? Mhm. Aber wo kommen da die Leute hin? Wir haben die echte Gottähnlichkeit zum Ziel und wir haben es nicht nur zum Ziel, das wir erreichen können oder auch nicht, sondern wir haben jemanden, der uns dorthin bringt. Wir haben die Verheißung, dass wir wirklich verherrlicht werden. Also ich finde das einfach ganz genial.
In der Anmerkung da in der Lektion ist ein Zitat von Ellen White, da steht, das genaue Bild Gottes soll im Menschen wiederhergestellt werden. Das versteht man gut, Heinz hat das gut erklärt, wir sind durch die Sünde gefallen, aber das Ziel Gottes ist noch immer das gleiche. Und jetzt kommt ein zweiter Satz, die Ehre des Vaters sowie die Ehre von Christus gehen mit der Vervollkommnung des Charakters seines Volkes einher. Also die Ehre von Gott Vater und Gott Sohn gehen mit der Vervollkommnung des Charakters seines Volkes einher. Na gut, wir haben jetzt überlegt, was ist Charakter, aber was meint hier Vervollkommnung? Das müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen klären.
Aber das ist ja eigentlich ganz logisch, ja? Weil wenn sein Bild immer besser in der Gemeinde, sage ich mal, in seinem Volk, ja, dargestellt wird, dann dient das der Ehre Gottes, weil die Menschen in seiner Gemeinde sein Wesen immer besser erkennen können.
Es ist wichtig zu sagen, dass es hier heißt, der Ehre Gottes, nicht der Rechtfertigung Gottes. Ja. Das wäre der Bereich, und vielleicht spielst du darauf an, der Last Generation Theology, wo es ein wichtiges Kapitel der Heilsgeschichte ist, dass am Ende eine Generation Gott noch rechtfertigt durch die eigene Reinheit des Charakters. Und da ist dann schnell natürlich auch der Gedanke vorhanden, Jesus Christus und sein Werk war nicht genügend. Da braucht es noch etwas, was Menschen dazu tun. Und das wird hier eben explizit nicht gesagt. Und jedes Werk von jedem Menschen auf dieser Erde, der Gott nachfolgt und der etwas Gutes tut, etwas, wo er Gott wieder darstellt, gibt Gott damit die Ehre. Das ist schön. Aber für unsere Erlösung ist es nicht notwendig, in dem Sinne, dass ich davon abhängig bin, dass genügend Leute ihren Charakter so vervollkommnen, dass wir ein letztes Kapitel der Heilsgeschichte abgeschlossen haben. Seine Ehre dient es aber, ja.
Also Ellenwald spricht jetzt nicht davon, dass wir hier auf Erden schon diese Sündlosigkeit erreichen. Es ist eine andere Formulierung hier.
Die Formulierung scheint mir auch anders zu sein, als ob man sagt, Gottes Ehre ist davon abhängig, dass es Menschen gibt, die treu leben oder was auch immer. Es geht mit Gottes Ehre einher, es trägt zu Gottes Ehre bei. Aber wenn kein Mensch auf Erden das Opfer Jesu annimmt, ist Gottes Ehre immer noch nicht angekratzt. Also zumindest in meinem Verständnis.
Ja, grundsätzlich nicht, aber in der Auseinandersetzung schon. Ja. Nicht in der Auseinandersetzung mit dem Teufel geht es schon darum, dass Gott sich sozusagen rechtfertigt und sagt, deine Anklagen bestehen zu Unrecht. Und alle, die Gott Recht geben, nicht, tun das zur Ehre Gottes des Vaters. Nicht, aber nicht, das würde ich ganz ablehnen, also die Idee, dass ich damit zu meiner Erlösung beitrage oder so, das ist nicht der Gedanke. Aber der Gedanke ist schon, dass wenn am Ende Gott gerichtet wird, er Recht behält. Und die Leute, die sozusagen in seinen Wegen gehen, die geben ihm auch Recht. Das ist schon, in den Evangelien kommt das ja mehrmals vor, auch nicht dieser Gedanke. Und das ist natürlich schon auch wirklich so. Die Hiob-Geschichte hat ja auch genau diesen Gedanken, nicht? Also der ist ja nicht umsonst.
Also ich denke da auch an diesen Vers, der in der Lektion vermerkt ist, Matthäus 5, 16, Bergpredigt, wo es um die guten Werke geht. Und wenn die Leute die guten Werke tun, was sollen sie machen? Nicht uns auf die Schultern klopfen, sondern den Vater im Himmel preisen. Um das geht's. So kommt Gott zu seiner Ehre. Nicht wir. Gott.
Das sagen auch die Propheten, nicht? Er will seine Ehre nicht den Götzen lassen. Das ist auch eine ganz klare Aussage.
Was auch natürlich implizit deutlich macht, dass die Werke, die wir tun, in Gott gewirkt sind. Wenn sie dem Vater die Ehre geben für etwas, das wir getan haben, muss den Menschen klar sein, der tut das, weil Gott ihn verändert hat. War vielleicht vorher geizig und rachsüchtig und auf einmal ist er das Gegenteil. Und die Menschen merken, da hat eine göttliche Macht an diesem Charakter gewirkt. Und so sagen sie Gott Dank und nicht dem Menschen.
Also meine Taten sind ja auch ein Ausdruck meines Charakters, meiner Persönlichkeit, meines Wesens, egal wie wir es formulieren. Gut, du hast Hiob angesprochen, Stichwort Hiob. Blättern wir zu Hiob Kapitel 23 und wir werden da ein paar Verse rausnehmen aus diesem Kapitel, wo Hiob dann selber spricht und gemeinsam lesen. Hiob Kapitel 23. Heinz, darf ich dich bitten, einmal die ersten vier Verse zu lesen. Da ist also Hiob im Gespräch mit seinen Freunden und mit Gott. Und dann springen wir noch zum Vers 10. Also lesen wir zuerst die Verse 1 bis 4 und dann den Vers 10.
Ja. Hiob antwortete und sprach, meine Rede bleibt noch betrübt. Meine Macht ist schwach über meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seinem Thron kommen möchte und das Recht vor ihm sollte vorlegen und den Mund voll Verantwortung fassen. Vers 10, er aber kennt meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich erfunden werden wie das Gold.
Wie Gold, das ist also da das Stichwort in unserer Lektion. Wie müssen wir uns da die Situation von Hiob vorstellen, in der er da gerade ist, hier im Kapitel 23.
Sehr schön zu wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn an jedem Kapitel Anfang stehen würde, wir sind im Monat Nummer 3. oder ein Jahr zwei. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze währt. Aber wenn man sich anschaut, was in den ersten beiden Kapiteln alleine passiert, das war ja nicht an einem Tag, in rascher Abfolge, aber da war schon ein bisschen mehr Zeit. Die Boten brauchen ihre Zeit, bis sie gekommen sind. Dann die Auseinandersetzung mit den Freunden, die brauchten Zeit, bis sie kommen. Die Reden brauchen ihre Zeit, das ist sicherlich sehr gefasst hier.
Was ist so die Aussage der Freunde da im Gespräch mit Hiob?
Ja, schon die genau das ist dann der Punkt. Sie sind vielleicht jetzt hier viele Tage oder womöglich sind es schon Wochen, immer wieder am Diskutieren über diese Frage, warum geht es Hiob, einem so frommen Mann, so schlecht? Das passt mit dem Bild der Freunde nicht zusammen, denn schlecht geht es dem, der Gott den Rücken zukehrt. Genau. Aber nicht anders. Und Hiob, der sich hier auf Gott beruft, sagt, es ist nichts in meinem Leben, zumindest ist nichts bewusst. Ich würde so gerne zu Gott gehen und würde es ihm darlegen. Wäre er mein Richter und nicht meine Freunde, würde ich hier Mut zugesprochen kriegen und nicht diese hoffnungslosen Worte, du tust was falsch, ohne dass sie ihm einen Fehler zeigen können. In der Situation ist er gerade, das stelle ich mir unheimlich wie eine Sackgasse, wie einen hohen Druck vor, man möchte sich rechtfertigen, aber jeder weiß doch eigentlich, da ist nichts verkehrt und trotzdem kommt ein ungerechtes Urteil. Das ist eine ganz ungute Situation hier.
Ich meine, diese Freunde jetzt unter Anführungsstrichen, da frage ich mich, sind das wirklich Freunde, wenn sie sagen, Hiob, irgendwo muss ja der Fehler sein, schau doch noch einmal genau nach in deinem Leben. Ja? Also sie klagen ihn im Grunde an und Hiob kommt nicht mehr aus und sagt, der Einzige, der mich noch rechtfertigen könnte, ist der liebe Gott. Und mit dem will er hier in diesen ersten Versen diskutieren können.
Das ist ja dieses Unerträgliche, dass Gott auch nicht eine Antwort gibt, wenn er ihm wenigstens zeigen würde, wo sein Fehler liegt.
Ja.
Und dieses keine Antwort, keine Erklärung, keine Reaktion über vielleicht Wochen oder Monate.
Vielleicht auch kein Fehler.
Am Anfang hat Hiob
vielleicht
das
auch
ja,
kein Fehler, genau.
Da würde sich sicher schon was finden. Aber am Anfang hat Hiob ja noch dieses, dass er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und so kommt es mir auch vor, dass ein Leid, wenn es noch kurz währt oder noch am Anfang, dass es dann noch zu tragen ist. Aber wenn es sich dann so unendlich zieht. Und die Tröster dann schon wieder abgezogen sind und der Alltag einkehrt und die Leute der Sache schon müde werden. Und es zieht sich und hört nicht auf. Und dann, das zermürbt ihn einfach.
Schauen wir noch einmal dazu diesen Vers 10. Er sagte zu Gott, prüfte er mich, wie Gold ginge ich hervor. Also wenn der liebe Gott doch endlich diese Prüfung veranstalten würde, ich könnte wie reines Gold dastehen. Wie funktioniert so eine Goldprüfung im Sinne von Hiob oder von Gott hier?
Darf ich da gerade noch was mit anfügen? Schon vorher in Kapitel 19, Vers 6 sagt er, erkennt doch endlich, dass Gott mich irregeführt, sein Fangseil um mich gezogen hat. Ich schreie Unrecht und werde nicht erhört. Also hier ist Hiob nicht mehr ganz so wie am Anfang, wo er noch offen sagt, nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt werde ich wieder gehen. Der hat es gegeben, er hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich gehe da ganz mit dem, was Luise auch sagte, wenn die Zeit erstmal ein bisschen vergangen ist, wenn so der erste Eindruck sich setzt und man merkt, boah, jetzt bin ich echt drin, gefangen in dieser Situation und es tut sich nichts weiter. Ich glaube, am Anfang denkt man, nur stillhalten, das geht bald vorbei. Wenn so Schlag auf Schlag ein Ereignis nach dem anderen kommt, kann sie auch wieder schnell besser werden. Und das tut's nicht. Und ich glaube, diese Zeit, die vergeht ohne irgendetwas Neues, die ist richtig, richtig anstrengend. Und das sehe ich auch als ausgedrückt hier dann in Kapitel 19 oder Kapitel 23. Er merkt langsam, wenn Gott nicht tätig wird, ändert sich nichts mehr. Und ich erkenne hier so ein Schreien hin zu seinem Richter, tu jetzt endlich was, ich kann nicht mehr. Und diese Prüfung, um auf deine Frage zurückzukommen, das kann Verschiedenes sein. Am ehesten eine Charakterprüfung, dass er Hiob in Situationen bringt, in denen sich erweist, meint er es mit seinem Glauben wirklich ernst. Aber da steht er gerade mittendrin.
Also wie wird Gold geprüft? Das ist so die Frage. Nicht? Wie merke ich, dass das Gold jetzt rein ist und nicht noch irgendwelche anderen Stoffe da an Verunreinigung mit drinnen sind?
In der Hitze, und das ist gerade das Thema der Lektion, ja, der Schmelztiegel.
Genau.
Die Hitze lässt die unreinen Stoffe dann zumindest nach oben treiben, man kann sie abschöpfen, das Edelmetall, das bleibt dann übrig. Das ist das, wo sich Hiob gerade drin befindet und ich habe den Eindruck, dass ihm das nicht ganz bewusst ist. Er sucht nach der Ursache und versteht nicht, dass die Ursache einfach dieses Läutern auch ist und dass die Zeit, die er einfach auszuhalten hat, genau diese Hitze ist. Ich glaube, er kann da nicht mehr, aber genau das ist es, worum es Gott geht.
Aber ich glaube, das ist so schwierig, denn wir haben dieses Konzept doch maßgeblich auch durchs Buch Hiob. Ja? Und er hatte, ich weiß nicht, ob er vorher schon so etwas Ähnliches einmal bei irgendwem anderen erlebt hatte, dass man verstehen kann, ja, dass Leid eben auch zur Läuterung dient.
Also irgendwo hadert Hiob mit Gott und seinem Schicksal und seinen Freunden. Kommen wir einmal zu uns, zu heute. Ja? Ist es legitim, so mit Gott zu ringen, zu hadern, zu diskutieren, so wie Hiob das damals gemacht hat? Wie denkt ihr darüber? Dürfen wir das als Gläubige heute auch so machen, wenn es uns schlecht geht, wenn irgendwelche Prüfungen, wie auch immer die dann ausschauen, auf uns zukommen?
Also am Ende des Buches Hiobs gibt es ja diesen interessanten Vers, wo Gott auch sagt, ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Also Hiob wird sozusagen im Nachhinein doch noch gerechtfertigt vor seinen Freunden. Und Gott rügt sie dafür, dass sie so unbedacht und unsensibel auch geredet haben. Und da habe ich den Eindruck, dass Hiob sicherlich mal im Eifer des Gefechts Sachen gesagt hat, die vielleicht nicht ganz orthodox waren, aber dass Gott doch ihm das als Gerechtigkeit anrechnet, dass er sich so mit ihm auseinandergesetzt und auch mit ihm gerungen hat.
Also du
dass es besser war als, ja.
Du leitest davon ab, dass es sehr wohl legitim ist, auch mit Gott hier eine Art Diskussion zu führen.
Oder sogar notwendig, ja.
Vielleicht sogar notwendig.
Ja, und offenbar bewertet Gott es selbst ja so.
Positiv, ja.
Also mit Gott im Gespräch bleiben, wie auch immer dieses Gespräch ausschaut, ist auf jeden Fall die bessere Option, als gegen Gott sich zu wenden.
Also das ist auch der Vers, an den ich gleich dachte, hier Hiob 42, Vers 7, wo Gott genau das eben klarstellt. Hiob hat recht geredet, ihr habt es nicht getan. Was haben sie denn gesagt? Eliphas von Themann, seine beiden Freunde, haben die ganze Zeit Gott in Schutz genommen, nichts anderes haben sie getan. Haben gesagt, da wird es schon einen Grund geben, sonst würde das nicht passieren. Und Gott sagt, das ist falsch. Hiob hat recht, nämlich es gibt keinen Grund, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Das entsprach einfach dem Plan Gottes, hat aber nichts mit seinen Handlungen, nichts mit seinem Leben zu tun. Von daher glaube ich, ist es durchaus legitim, dass Hiob auch hier so offen mit ihm redet und sagt, Herr, da gibt es doch kein Unrecht in meinem Leben. Er hat ja recht damit. Gott sagt ihm nirgends, dass er Unrecht gehandelt hätte. Den einzigen Vorwurf, den Gott ihm macht, in den Kapiteln vorher, wo aus dem Wettersturm redet, ist, Hiob, was stellst du mich in Frage? Aber er sagt nicht, dass er was Falsches gesagt hätte. Von daher glaube ich schon, dass es legitim ist, von Gott sogar gefordert, würde ich mal sagen, ich würde so weit gehen, dass wir ihm unser Herz ausschütten wie Wasser. Ja? Dass wir ganz offen sagen, wie es uns geht. Das müssen wir nicht jedem sagen, aber Gott gegenüber schon. Das ist vielleicht auch die Reaktion, die er sehen möchte, dass wir da auch hadern, dass wir mit ihm da dann auch umso ernster ringen im Gebet. Aber immer mit dem notwendigen Respekt. Und das wird Hiob hier gelehrt. Hiob lernt seine Lektion, und das ist Respekt zu haben vor dem, was er nicht versteht, vor den Wegen Gottes.
Ich meine,
alles, was die Freunde sagen, könnte man irgendwo in den Psalmen oder an anderen Stellen der Bibel finden. Sie sagen das Richtige, aber es ist trotzdem falsch angewendet in dieser Situation und sie werden dafür getadelt. Und das finde ich einfach sehr interessant, auch im Kontext, wie gehen wir mit Leid um. Es kann etwas sein, was prinzipiell richtig ist, aber was in der Situation falsch angewendet wird.
Also wenn wir da von diesem Schmelztiegel vom Gold, das geprüft, reden, dann heißt es ja immer, es passiert eine Situation, in der wir sehr wohl an unsere Grenzen stoßen und sehr herausgefordert sind. Wenn jetzt heute eine Person irgendwelche Schwierigkeiten in ihrem Leben durchmacht und wir sagen dann, naja, das ist wahrscheinlich genau jetzt dieser Prüfungsprozess Gottes, so nach dem Motto, sei froh, dass der liebe Gott dich da jetzt einmal ordentlich hernimmt und prüft, dann ist das wahrscheinlich nicht hilfreich. Wie gehen wir mit so einer Person konkret um, die jetzt auch irgendwo mit ihrem Schicksal hadert? Wir können leicht über die Freunde Hiobs reden, die haben es falsch gemacht, keine Frage. Aber wie können wir es jetzt besser machen, positiv?
Ja, die Lehre, die wir daraus ziehen, ist für mich das Bewusstsein, egal was ist, du kannst auch hadern, hadere, aber stelle Gott nicht in Frage. Stelle nicht die Motive Gottes in Frage. Sag nicht, er sei ungerecht, denn zu diesen Gedanken will Satan uns bringen. Nicht? Es gibt, ich glaube, im Predigerbuch kommt das, Herr, hilf, dass es mir nicht zu gut geht, dass ich nicht übermütig werde, so sinngemäß, aber auch, dass es nicht zu schlecht geht mir, dass ich nicht sozusagen abfalle. Nicht? Die Idee ist also, wenn du den Gedanken hast, dass Gott dich ganz ungerecht behandelt und dass das, was dir jetzt passiert, du ja gar nicht verdienst, dann ist das ja im Handumdrehen eine Anklage, die du gegen Gott vorbringst. Und das sollte der Hiob nicht machen. Er darf nicht einverstanden sein mit, was ihm passiert. Und er darf auch aufbegehren im Sinne dessen, warum passiert mir das? Und das ist nicht gerecht. Und Herr, ich habe so viel mit dir gerungen, so viel zu dir gebetet. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Alles legitim. Aber er soll nicht sagen, dass er besser ist als Gott. Er soll nicht sagen, wo irgendwas rauskommt, wo Gott angegriffen wird in seiner Integrität. Und das ist das, wozu ja der Teufel das Leid benutzt. Der Teufel benutzt das Leid, um uns an Gott zweifeln zu machen. Das ist bis zu großen Denkern in der Philosophiegeschichte durchgedrungen. Das Leid ist der Anfang der berechtigten Zweifel an Gott. So würden das einige Philosophen ausdrücken. Und da sagt die Bibel, nein, ist es nicht. Denn Gott ist nicht der Urheber des Leides, sondern der Urheber des Leides ist der Teufel. Dort musst du suchen, wenn du fragst, was dich da trifft. Und das ist natürlich eine radikal andere Schau, als die drei Freunde sie haben.
Trotzdem, wenn ich jetzt eine Person vor mir habe, die leidet, und ich ihr sage, na, du bist jetzt glücklicherweise im Schmelztiegel Gottes, dann ist das nicht wirklich hilfreich.
Also ich denke, dieser Gedanke des Schmelztiegels ist hilfreich, wenn man ihn selber auf sein eigenes Leiden anwendet. Mhm. Und dort hat man auch das Recht zu sagen, in dieser Situation hat Gott mich geprüft, als ich das erlebt habe, und das war gut für mich letztlich oder wie auch immer, aber ich kann jetzt nicht sagen, ah, dein Kind ist krank geworden, wahrscheinlich möchte Gott dich jetzt prüfen und deinen Charakter verbessern. Das wäre eine Anmaßung, weil ich ja auch über Gottes Beweggründe nichts weiß und ja, dass einfach Schweigen besser ist.
Und ich glaube, es geht auch bei uns im eigenen Leben meistens in der Rückschau, dass wir das sehen können. Ja. In der Situation tun wir uns alle schwer, aber das, was uns das Buch Hiob auch helfen kann, ist, denke ich, es einfach aus Gottes Hand zu nehmen, was da kommt, und einfach dieses Vertrauen festzuhalten, dass, wie wir in Römer zuerst gelesen haben, es uns irgendwie zum Besten dienen wird, auch wenn es gerade überhaupt nicht danach aussieht.
Das finde ich gerade in der Art, wie Gott sich hier offenbart bei Hiob, so spannend. In den Kapiteln, in denen Gott mit Hiob spricht, versucht er nicht mal ansatzweise zu erklären, warum es Hiob gerade so geht. Hiob ist überhaupt gar nicht das Thema. Das Thema ist Gottes Perfektion in der Natur. Von den Wolken über den Schnee bis zu den Bergen bis hin zu den Tieren. Und wie perfekt Gott alles gestaltet hat. Und er stellt Hiob eine Reihe von Fragen. Weißt du, wie das funktioniert? Kannst du mir erklären, warum das so ist? Und ich denke, was er da macht, pädagogisch sehr interessant aufgebaut, er sagt nicht einfach, Hiob, das und das alles weißt und verstehst du nicht, sondern er sagt, guck mal, ich mache alles perfekt. Meinst du, ich würde bei dir irgendeinen Fehler machen? Und wir sehen Kapitel 42, Hiob hat die Botschaft offenbar verstanden. Er versteht, auch wenn ich jetzt nicht erklären kann, warum es mir so geht, kann ich doch glauben, dass Gott keine Fehler macht. Und ich glaube, dass das, wenn man im Leid drinsteckt, sehr hilfreich ist. Eine kurze Erklärung von irgendwem, der mal gerade 5 Minuten zugehört hat, wird die wenigsten befriedigen. Das wird eher frustrieren, weil man sich unverstanden fühlt. Aber jemand, der sagt, du, Gott macht keine Fehler, du wirst es hinterher am ehesten dann auch, ja, vielleicht noch erkennen. Und wenn nicht hier, dann wenn du Jesus gegenüberstehst und er die Möglichkeit hat, es dir zu erklären. Aber jetzt vertrau einfach auf seine Perfektion. Sieh dir an, wie toll er alles gestaltet hat. Ich glaube, dass das in jeder Situation eine gute Hilfe sein kann.
Ich schlage vor, dass wir zu einem weiteren Text der Lektion gehen. Matthäus Kapitel 25. Das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Schlagen wir das gemeinsam auf. Matthäus Kapitel 25. Und wir kennen das Gleichnis. Trotzdem schlage ich vor, dass wir die ersten 4 Verse lesen und den Vers 8. Yvonne, darf ich dich bitten? Matthäus 25, 1 bis 4. Und dann springen wir zum Vers 8.
Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und jetzt der Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.
Was ist so das Anliegen von Jesus, wenn wir da den Kontext anschauen? Die Endzeitrede beginnt ja schon vorher, nicht erst mit Kapitel 25. Was ist so das große Anliegen, das Jesus da in diesem Gleichnis vermitteln möchte?
Ja, er hat einen engen Zusammenhang mit dem Kapitel 24 Schluss.
Absolut.
Dann wird das Himmelreich gleich sein. Das ist die Geschichte von diesem ungerechten Chef da, der seine Mitknechte also schlägt und so weiter, ihnen keine richtige Versorgung gibt. Und der dann sagt in seinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Mhm. Also in einer Zeit, wo alles in der Schwebe zu sein scheint, nicht? Die einen sagen, Herr Jesus, komm bald. Und die anderen sagen, naja, es wird immer alles so bleiben, wie es vorher war. In einer solchen Zeit sind es plötzlich die 10 Jungfrauen. Nicht? Der eine Teil, der eben bereit ist, und durchhält und der andere Teil, der das alles zu kurz plant und wo sich dann am Ende nicht ausgeht. Mhm. Das ist der größere Zusammenhang.
Mir kommt auch vor, dass erst diese Endzeitrede kommt und dann am Ende der Endzeitrede, also Ende von Kapitel 24 und Kapitel 25, geht es dann um Leben, Lebensstil in dieser Endzeit. Oder worauf kommt es wirklich an für das Glaubensleben? Auch die Talente, wie ich die nutze und dass ich damit arbeite in der Zeit, ist ja danach noch.
Ja. Ich habe das in meiner Bibel unterstrichen. Es geht immer wieder auch um das Thema Wachsamkeit. Mhm. Nicht einzuschlafen, weil es eben so lange dauert, bis Jesus wiederkommt, sondern wach bleiben.
Ja, er hat ja eine lange Rede, wo es um die Frage geht, wann kommt er wieder. Genau. Nach dieser Rede muss den Jüngern klar gewesen sein, da ist noch einiges, was wir abwarten müssen. Da muss noch viel passieren. Und das, was Jesus hier beantwortet, in Kapitel 24 schon, zieht sich über 25, ist dann, was tut man mit der Zeit bis dahin? Nicht untätig sein. Seien es die Talente, die genutzt werden müssen, oder eben auch der Charakter, der vorbereitet werden muss. Und das erkenne ich gerade hier in diesem Gleichnis sehr stark. Die Zeit darf nicht untätig verplempert werden. Es geht darum, sich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Einfach nur eine der 10 Jungfrauen zu sein, genügt offenbar nicht. Bei den Jüngern würde das heißen, nur einer von den Jüngern zu sein, genügt nicht. Es muss jetzt auch gearbeitet werden an dem Charakter, was hier in diesem Gleichnis durch das Öl ausgedrückt wird. Also die Zeit bis dahin gut ausnutzen. Die Zeit macht Sinn. Das ist nicht einfach zufällig oder versehentlich, dass es so lange dauert.
Wir haben ja da vom Öl gelesen in unseren Versen. Wenn ich jetzt so den gesamtbiblischen Zusammenhang mir anschaue, wofür steht Öl immer wieder mal?
Öl ist etwas, mit dem Salbungen stattfinden. Mhm. Und der Messias ist ja zum Beispiel auch der Gesalbte oder der König ist ein Gesalbter.
Mhm. Bei Sacharja kommen die Ölbäume vor als Symbol für den Geist Gottes.
Also Öl und Heiliger Geist, das ist eigentlich an etlichen Stellen.
Deshalb ist die Taufe Jesu auch der Anlass seiner Salbung, wo er seinen Messiasdienst beginnt, weil er sichtbar der Heilige Geist auf ihn kommt. Mhm. Also so kann man diesen Zusammenhang schon herstellen.
Interessanterweise, Ellen White nimmt dieses Gleichnis an unterschiedlichen Stellen in ihren Schriften wieder neu auf und stellt es in einen neuen Kontext. Im Buch Bilder vom Reich Gottes oder Christi Gleichnisse, da sagt sie, das ist die Wiederkunft, wir müssen bereit sein für die Wiederkunft und das Öl ist natürlich der Heilige Geist. Im großen Kampf oder vom Schatten zum Licht jetzt, stellt sie das in den Kontext von 1844, dieses Gleichnis, und sagt aber trotzdem wieder, Öl ist gleich Heiliger Geist. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Aussage von ihr, die der Lektionsschreiber hier aufgreift. Die steht in der Zeitschrift, in dieser alten Zeitschrift Youth Instructor. Und ich möchte mit euch das lesen. Wir sehen dieses Zitat im Freitagabschnitt. Da sagt sie, im Gleichnis heißt es von den törichten Jungfrauen, dass sie um Öl baten und keines bekommen konnten. Das ist ein Symbol für diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, indem sie einen Charakter entwickelt haben, der in Krisenzeiten bestehen kann. Hier sagt sie, also Öl hat was mit dieser Charakterbildung zu tun. Meine Frage an euch, ja, darf Ellen White das einmal so und einmal so deuten? Ja? Wie gehen wir damit um, dass wir da unterschiedliche Aussagen bei ihr lesen?
Wir haben noch nicht drüber geredet, wie wir eigentlich den Charakter verändern. Mhm. Wie diese Charakterveränderung zustande kommt.
Also ja, nehmen wir das zum Anlass, reden wir drüber.
Für mich ist, also das ist ja nur ein Wirken des Heiligen Geistes.
Ja, das schließt sich eben nicht aus, sondern der Heilige Geist wirkt auf den Charakter ein. Von daher, das eine Mal spricht sie von dem Ziel der Wirkung, der Charakter, das andere Mal von dem Instrument zur Wirkung, dem Heiligen Geist. Das ist inklusiv zu verstehen, das widerspricht sich hier nicht. Mhm. Es geht bei dem Öl, in biblischer Symbolik, definitiv um den Heiligen Geist, aber die Zielrichtung ist immer unser Charakter.
Mhm. Das erinnert auch an den Vers im Johannes 3, wo es heißt, der Wind weht, wo er will, da ist der Heilige Geist als Wind dargestellt. Man kann ihn nicht sehen, aber man sieht die Folgen. Und ein veränderter Charakter ist ein Zeichen dessen, dass der Heilige Geist dort vorhanden war und gewirkt hat.
Ich denke da an Galater 5 auch, die Frucht des Geistes. Und dann kommen eben viele gute Eigenschaften, die wir auch mit Charakter definieren können.
Und das ist es, wenn wir voll sind mit dem Heiligen Geist, dann wird das ganz automatisch passieren, dass wir uns verändern. Und wohin? In das Ebenbild des Sohnes Gottes, womit wir begonnen haben. Ja?
Ich würde auch von dem Text, den du zitiert hast, das gar nicht in Gegensatz stellen. Mhm. Das, was du gelesen hast, sagt doch, dass sie kein Öl haben, bedeutet, sie haben das Werk nicht unternommen, das sie hätten unternehmen sollen, nämlich die Bildung des Charakters, der jetzt bestehen kann. Das sagt nicht, dass das Öl der Charakter ist. Es sagt nur, dass mittels des Öls, also mittels des Heiligen Geistes, diese Charakterbildung vorangetrieben wird. Und das ist dann schon interessant als Erklärung für die 10 Jungfrauen. Warum stehen die jetzt daneben? Die warten doch auch. Die haben sich doch auch vorbereitet. Ihre Lampen haben, ich weiß nicht wie lange, gebrannt, auch während sie schliefen. Und trotzdem geht es jetzt daneben. Was ist hier los? Und das ist dieses Werk der Charakterbildung. Das bedeutet, offensichtlich ist in dieser Zeit wichtig, dass wir die Nähe zu Jesus suchen in einer Form, wie wir sie vorher nicht gesucht haben. Und wenn wir das verabsäumen, dann sind wir praktisch nicht dran. Und das wäre schlecht.
Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, dass wir die Nähe Jesu schon vorher gesucht haben. Denn dann werden wir es nicht mehr, wenn wir sie dann suchen, aber wir haben es vorher nicht schon gelernt, sie in dieser intensiven Gemeinschaft zu finden, dann werden wir es nicht mehr finden können.
Das ist das Interessante an diesem Gleichnis, vielleicht auch ja, das Herausfordernde. Es wird ihnen ja gesagt, geht zum Kaufmann, um euch Öl zu holen. Die waren alle gemeinsam dort. Die haben das gleiche Aufgabe, die haben das gleiche Ziel gehabt. 5 sind vorbereitet, 5 sind es nicht. Was können wir denn dafür tun, dass der Heilige Geist unseren Charakter verändert? Das ist, was hier irgendwie als Frage hier am Ende dann steht. Bei 5 ist es passiert, bei 5 anderen nicht. Wer ist jetzt der Kaufmann? Wo kriege ich mein Öl her? Während der Heilige Geist ja von Gott gegeben wird.
Also ich sehe auch eine gute Ergänzung im nächsten Bild, das Jesus da bringt, von diesem Endgericht mit den Schafen und Böcken. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, wann haben wir dich hungrig gesehen? Ja, wann haben wir dich gekleidet und so? Die wissen das gar nicht. Und da lese ich daraus heraus, dass das nicht Werksgerechtigkeit ist, sondern die haben automatisch richtig gehandelt. Warum? Weil sie eben im Charakter dort sind, wo sie hingehören.
Ich glaube, das ist
nicht Werksgerechtigkeit, sondern das ist einfach uneigennütziges Helfen.
Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, die ich jetzt eben so formulierte. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, okay, da kaufe ich mir Heiligen Geist. Und ich habe halt mich darum mehr bemüht, den Heiligen Geist zu kaufen als jemand anderes. Aber genau das ist der Punkt. Ich denke deshalb auch dieses Gleichnis als Anschluss. Gott gibt uns Gelegenheiten. Wir müssen sie nutzen. Die einen werden sagen, ich habe Jesus in der Situation nicht erkannt, also habe ich nicht gehandelt. Während andere sagen, ich habe meine Chancen genutzt, ich habe die Gelegenheiten wirklich genutzt, um damit auch charakterlich voranzukommen. Und das, glaube ich, ist die Art, zum Kaufmann zu gehen. Das ist unsere Aufgabe. Gott führt uns in Situationen. Wir können sie nutzen. Unser Charakter gestaltet sich. Wir können auch einfach sagen, ist nichts für mich, mache ich nicht.
Ich finde auch interessant, dass hier so die Situation ist, dass man das nicht teilen kann. Es muss um etwas gehen, was ich nicht von anderen beziehen kann. Das muss aus der Beziehung zwischen mir und Gott erwachsen. Das kann mir ein anderer nicht geben, Charakter oder Heiligen Geist.
Und das ist eben etwas, was, wenn der Bräutigam kommt und der Ruf ertönt, dann ist das schon gelaufen. Ja? Ich kann dann nicht noch schnell sagen, okay, lieber Gott, gib mir noch die Situation, damit ich... Nicht.
Schlagen wir zum Schluss noch einen letzten Text.
Kann ich da so einen kleinen Widerspruch einlegen? Ja. Nicht um dem Gleichnis zu widersprechen, aber diese Anwendung. Sie sagt schon an anderer Stelle auch, dass das, wozu andere ein Leben lang Zeit gehabt haben, es zu lernen, ganz zum Schluss von vielen ganz schnell gelernt werden muss. Mhm. Ich möchte da jetzt nicht gleich die Chancenlosigkeit ausbrechen lassen, aber es zeigt schon, es ist eine ernste Situation, also jetzt geht's ums Ganze. Und das ist, glaube ich, in der letzten Zeit dann so. Jetzt geht's ums Ganze. Und wenn wir da schlafen und das nicht realisieren, dann werden wir nicht da sein. Ja.
Ich nehme das Stichwort letzte Zeit auf. Daniel Kapitel 12, unser letzter Text. Ja. Hier geht es tatsächlich auch um Endzeit. Da kommen auch diese 1290 und 1335 Tage vor. Um die geht es mir jetzt nicht, sondern lesen wir Daniel Kapitel 12, die Verse 9 und 10. René, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Daniel 12, 9 und 10.
Einen Schritt zurück. Ich habe gerade einen anderen Text gesucht, der perfekt passt zu dem, was wir vorher sagten. Jetzt habe ich Daniel nicht aufgeschlagen. Kann vielleicht wer anders machen. Aber ich würde den Vers gerne noch mit anfügen. Epheser 2, Vers 10. Fasziniert mich immer wieder. Da sagt Paulus, wir sind sein Gebilde, also Gottes Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und da sehe ich die Antwort auch auf die Frage, die sich aufträgt, dem Gleichnis von den Jungfrauen. Wie kriege ich den Heiligen Geist, indem ich die Situationen nutze, die Gott zuvor bereitet hat, damit ich darin wandle? Er gibt mir die Möglichkeit, Gutes zu tun und damit meinen Charakter zu verfeinern. Ob ich es nutze, liegt bei mir. Die Situationen schafft er. Tue ich das, erlange ich dadurch das Öl. Nur als ein Abschluss zu dem Gedanken. Also das nächste Mal bin ich dann bereit zu lesen.
Wer hat Daniel 12, 10 oder 9 und 10? 9 und 10. Luise, darf ich dich bitten?
Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen.
Also das sind diese drei Stichwörter im Vers 10. Geprüft, gereinigt, geläutert. Meine letzte Frage, warum ist Charakterentwicklung für uns Menschen so etwas Wichtiges eigentlich? Wozu braucht man das? Könnte nicht Gott mit seinem Fingerschnippen alles erledigen und wir hätten den perfekten Charakter? Warum braucht es einen Prozess dazu?
Es gibt ja durchaus manche, die das glauben. Die sagen, wir kriegen nicht nur einen neuen Körper, den himmlischen, der Charakter wird genauso frei sein von allen Süchten und Schwächen und Leidenschaften. Aber wir müssen uns bewusst machen, die Person, die da auferstehen würde, das wären dann nicht mehr wir. Ein neuer Körper mit dem gleichen Charakter ist kein Problem. Das erleben wir im Laufe unseres Lebens sowieso, dass der Körper sich verändert und irgendwann auch stirbt. Aber wenn der Charakter mit einem Fingerschnipsen anders wäre, dann sind das nicht mehr wir. Wir müssen also mitgenommen werden. Wir müssen Ja sagen zu diesem Prozess. Wir müssen diese Veränderung mitgestalten, damit es wirklich auch wir sind. Und würde das nicht geschehen, ich denke an Offenbarung 21,4, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr, das wäre halt nicht so. Der Himmel wäre kein Himmel, würden wir nicht verändert werden. Wir hätten immer noch mit verschiedenen Leidenschaften zu kämpfen. Wir hätten es mit unfreundlichen, ungeduldigen, unbarmherzigen Menschen zu tun. Das wäre kein Himmel. Also es muss geschehen, aber es kann nicht ohne uns geschehen.
Und das ist ja auch eine Sache unserer Entscheidung. Du hast gesagt, ja, Gott schenkt die Situationen. Wir entscheiden, ob wir sie nützen oder nicht. Wenn Gott das einfach so macht, dann wäre es auch ein Stück weit Zwang. Gott verändert mich, ich kann nichts dazu tun, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich muss es so akzeptieren, sogar, das macht Gott nicht.
Sogar bei Christus war es so, dass er lernte an dem, was er litt, gehorsam. Also sogar er hat auf jeder Stufe vollkommen zwar, aber trotzdem eine Entwicklung durchgemacht und die Erfahrungen machen uns zu dem, was wir letztlich sind.
Also Erfahrungen ist, glaube ich, ein wichtiges.
Wenn das mit dem Fingerschnipsen funktionierte, dann muss man die Frage stellen, warum hat der liebe Gott das nicht von Anfang an so gemacht? Dann hätten wir uns alles erspart. Genau. Also offensichtlich ist das von Anfang an so angelegt, dass Gott das mit uns gemeinsam machen will und ohne unseren Willen es nicht tun will. Das heißt, dieses Hand in Hand, dass wir mit ihm da gemeinsam gehen, unser Commitment sozusagen, unsere Übergabe ihm gegenüber, die muss von uns aus bestätigt werden. Wenn wir das nicht machen, dann passiert eben diese Veränderung nicht im gewünschten Ausmaß. Also es gehört tatsächlich so, und darum wird es kein Fingerschnipsen sein. Aber es wird das sein, was wir mit Gott gemeinsam erleben und wozu er uns führt. Und das wiederum ist nicht, das ist sehr wichtig, da, wie du, René, am Anfang gesagt hast, es geht nicht darum, dass wir dann das eben bewerkstelligen, so in dieser Art, sondern dass wir darauf vertrauen, dass es Gott mit uns gelingen wird, weil wir uns ihm aussetzen. Es ist am Ende doch sein Werk. Es ist nicht so wie, ja, du hast es brav gemacht und deshalb kommst du jetzt in den Himmel. Es ist am Ende doch sein Werk.
Nicht? Das ist so das Tolle auch an dem Heilsplan irgendwie. Wir alle werden Gott loben für das, was er an uns getan hat. Ja. Er wiederum wird uns Lohn geben für das, was wir getan haben, Offenbarung 22,12. Also alle werden glücklich sein, so eine Win-Win-Situation. Er schafft Gelegenheiten, wir nutzen sie und am Ende steht die perfekte Erfüllung des perfekten Planes Gottes. Und alle sind dankbar für das, was jeweils der andere getan hat.
In der Offenbarung singen die Erlösten zum Schluss dieses Lied des Mose. Das ist ja ein Lied der Erfahrung, der Befreiung. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die wir machen, auch in unserer Charakterentwicklung, uns davor bewahren wird in der Ewigkeit, eine weitere Sünde zu begehen. Ja. Wenn das so mit einem Schnippen kommen würde, dann hätten wir diesen Prozess der Erfahrung nicht. Ich glaube, Gott will etwas Gutes damit.
Ja.
Danke euch für das Gespräch. Liebe Yvonne, darf ich dich bitten, mit uns noch ein Gebet zu sprechen? Stehen wir auf dazu.
Unser treuer Gott, wir sind einfach nur von Dank erfüllt, wenn wir sehen, wie du uns führst. Manchmal kommt uns das auf dieser Erde so schwer vor. Und wir fühlen uns wirklich, ja, wie im Schmelzfeuer. Aber Herr, wenn wir in solche Zeiten kommen, dann bitte ich dich, dass du uns das immer vor Augen hältst. Dass wir dir vertrauen können, dass wir alles aus deiner Hand nehmen können. In dem Wissen, dass alles zu unserem Besten dient und dass du jede Erfahrung, die uns trifft, dazu nützt, um uns weiterzubringen, um uns zu reinigen, zu läutern und zu prüfen, damit wir verherrlicht werden können. Ach Heiland, hilf uns, dass wir dieses Wissen und dieses Vertrauen in dich nicht verlieren, egal was uns noch auf unserem Lebensweg zustößt, damit wir dich bald von Angesicht zu Angesicht loben können dafür, wie du uns getragen hast. Amen.
Amen. Amen.